Hallo in die Runde.
Wie du startest, das ist ja ein Ding.
Weiß ich nicht, aber du hast nichts gesagt.
Nee. Ich hatte gerade überlegt, was ich sagen soll, aber es ist wunderbar, dass du mal startest.
Aber du kannst jetzt den Rest machen, weil den kann ich nicht.
Ach du, wir haben heute den 14.03. und wir nehmen die Episode 111 auf. Da muss ich das wenigstens nicht hinten dran sprechen. So, oder vorneweg oder so, damit du das auch mal mitkriegst. Normalerweise mache ich das ja immer, dass ich das nach unserer Podcast-Episode noch einspreche und dann wird das vorneweg geklemmt. Also da wird geschnitten, aber in diesem Fall lassen wir das mit dem Schneiden. So.
Ich finde heute aber noch wichtig, Es ist der zweite schöne Tag dieses Jahres, gefühlt seit 5 Monaten.
Ja.
16 Grad. Sonne, blauer Himmel,
ja.
Und wir sitzen drinnen und podcasten. Ich finde, das sollte kurz einmal gewertschätzt werden.
Ja,
danke.
Ja, danke.
In Pflichtbewusstsein weiter. An alle HörerInnen.
Ja. Hast du sehr recht? Das ist ehrlich gesagt ein nicht wenig gut. Suboptimal.
Das war vor 4 Wochen nicht absehbar, dass das Wetter heute so gut ist.
Ja, das stimmt.
Und in dem Sinne gängeln wir uns gerne selber.
Haben wir Themen?
Ja, wir haben Themen. Vor allen Dingen du hast Themen. Ich bin heute relativ themenarm in diese schöne Sendung gestartet und hoffe durch eifriges Nicken und pseudo-intellektuelle Beiträge meinen Anteil leisten zu können.
Also, ich war lange nicht mehr auf einem Kongress, wo ich irgendwie dachte, ich bin hier falsch. In diesem Fall musste ich aber dahin und ich weiß auch gar nicht, ob es Leute gibt, die da waren und das jetzt hier hören. Aber ich habe, glaube ich, vor knapp 2 Jahren mal davon erzählt, dass ich übers BMBF finanziert Teil eines größeren Forschungskonsortiums bin, in dem wir KI-gestützte adaptive Moodle-Kurse entwickeln. Das war
klingt nach Buzzword-Bingo.
Ja.
Aber
ja, ist es in gewisser Weise ja auch. Und jetzt, nach 2 Jahren, ist die erste Bewilligungstranche bereits durch und es gab eine Abschlussveranstaltung, auf der alle Projekte, die in diesem Programm bewilligt wurden, sich sozusagen präsentierten. Eben auch das Projekt, in dem ich mit drin stecke als Praxispartner. Also nicht ich als Guido, sondern ich als der Hauptansprechpartner für die IG Metall, für das Bildungszentrum Sprockhövel. Wir sind sozusagen Praxispartner in diesem Projekt und wir können nochmal die Folge verlinken, dann muss ich das jetzt hier nicht alles erzählen. Vereinfacht gesagt geht es um adaptive Lernwege und natürlich muss das Wort KI vorkommen. In Wirklichkeit hat das aber mit einer KI nicht viel zu tun. Aber für so einen Beantragungssprech ist das, glaube ich, ganz hilfreich, wenn das da drin steht. Und so ein bisschen war diese Tagung, auf der ich jetzt war, auch davon geprägt, dass man ein Projekt, ich weiß nicht, also unser Projekt ist 2,5 Millionen schwer. Ich gehe mal davon aus, dass es Projekte gibt, die ein größeres oder auch ein kleineres Volumen haben. Insgesamt gab es davon, ich glaube, 20 oder 25 Projekte, die in diesem Programm durchgewunken wurden. Ich schätze, wir reden hier über ein Volumen von vielleicht 120 Millionen Euro. Also nicht gerade wenig. Das.
Wie heißt denn euer Projekt?
Unser Projekt heißt Kane.
Mit K?
Ja, mit K. Du bist wahrscheinlich schon bei den Prototypen, oder? Kane steht für, das ist auf jeden, das ist diese Akronyme, ja, sind wir ganz ehrlich.
Ach, Kane, da.
Ja, das ist das allerletzte. Diese Akronyme, das ist natürlich immer ein wenig bemüht. In diesem Projekt geht es auf jeden Fall eher so um individualisierte Lernwege. mit Hilfe von KI. Und dafür, und das machen wir auf der Basis von Moodle, da entwickeln wir im Prinzip Plugins, die also wenn man so einen Aktivitätstyp hat, dann gibt man da in der Regel sowas wie einen Titel ein und dann gibt man da in der Regel irgendwie ein PDF hin oder ein H5P oder was auch immer. Und dann ist aber jetzt in unserem, also über unser Plugin werden, es ist glaube ich gar kein Plugin, sondern es sind einfach nur Zusatzfelder, die definiert wurden, werden für diese einzelnen Aktivitätstypen Metadaten abgefragt. Also wir fragen zum Beispiel irgendwie danach, wie lang braucht man insgesamt im Durchschnitt für die Bearbeitung des Materials? Wir fragen danach, was ist das überhaupt für ein Material? Ist das ein Video, ein Audio oder was auch immer? Wir fragen, wir haben Erhebungen zur kognitiven Belastung gemacht und auch zu so motivationalen Aspekten. Das haben die Bildungspsychologen gemacht und diese Mittelwertsdaten stehen jetzt auch in den Metadaten drin. Also können wir sozusagen diese Materialien im Einzelnen klassifizieren. Und was wir dann in der Adaptionsphase machen ist, wir machen vorneweg so einen Vorwissentest und in diesem Vorwissentest ermitteln wir, also welche Themen müssten die Menschen im Kurs eigentlich bearbeiten. Und dann hat man so einen sequentiellen Kurs von Modul 1 bis Modul 10 und dann sagt der Vorwissentest, naja, in Modul 1, 2, 3 und 7 gibt es Schwächen. Die anderen Fragen sind eigentlich alle richtig beantwortet worden. Die braucht man sich überhaupt nicht geben und auch nicht die entsprechenden Inhalte, weil das kann man ja bereits. Das war in der
ersten. Das ist jetzt ja noch nicht KI, ne? Sondern das
nee,
ist
nee.
Ja einfach erstmal.
Nee, das ist noch nicht KI. KI wird's dann. Und auch das hat wenig mit KI zu tun. Klar. Wenn innerhalb dieser Module man jetzt irgendwie merkt, okay, ich habe es mit jemandem zu tun, der für die einzelnen Elemente ziemlich lange braucht, dann würde die KI eher Materialien dem Menschen zuordnen, die motivationaler, also die die einen höheren motivationalen Wert haben. Also die Leute im Nachhinein immer gerne gemacht haben. Mhm. Um sozusagen irgendwie die Motivation zu erhöhen, das Modul zu Ende zu bringen. Und in der Praxis sieht das natürlich so aus, dass man das gar nicht in jedem Modul anbieten kann, weil man nicht in jedem Modul so eine große Bandbreite an Materialien hat. Aber zumindest in meinem Testkurs, da geht es um das Thema Kündigungen im Arbeitsrecht, in Bezug auf Arbeitsrecht. Das sind insgesamt 10 Module und da gibt es schon einige Module, wo das möglich ist. Und da könnte man dann eben auch entsprechend die Materialien bereitstellen. Letztendlich haben wir es aber mit einer relativ kleinen Datenbasis zu tun und überhaupt. Ja, also es ist, und auch das hat wenig mit KI zu tun, sondern das sind eher so Wenn-Dann-Beziehungen. Ne? Aber was soll's?
Es ist halt dieses typische Ding irgendwie, ja, wir wollen das nicht ins...
Nein, das tun wir gleich auf jeden Fall noch, bitte. Ja, aber ich versuche jetzt erst einmal vollkommen wertfrei zu beschreiben, was da passiert. Und wenn man und was wir jetzt schon in der ersten Pilotierung feststellen, ist, dass selbst bei den Leuten, die diesen Kurs von, die sich sagen, jo, ich würde das gerne mal ausprobieren, dass deren Selbstlernkompetenzen, wir definieren ja eigentlich mit diesem ganzen Vorgehen eine bestimmte Art und Weise, wie man selbst zu lernen hat. Und da liegt natürlich schon eine total große Schwäche drin, ja, weil Selbstlernen hat ja in der Regel auch ganz viel mit einer freien Entscheidung zu tun, ne? Und in dem Augenblick, wo du eigentlich sämtliche Entscheidungen hinter einer KI oder einem Algorithmus versteckst, wird's ja schon irgendwie komisch, ne? Mein Anspruch, wenn ich selbst lerne, wäre auch viel eher gar nicht, dass man das irgendwie auf eine Plattform bezieht, sondern dass man das sozusagen auch auf unterschiedliche Arten macht. Also, dass man vielleicht mal eine Frage bei Blue Sky stellt oder bei Mastodon und dass man dann danach recherchiert und dass man dann irgendwie noch ein Video guckt und dass man es dann irgendwie selbst ausprobiert und scheitert und das jemandem zeigt und so weiter. Ja, also dass man eher meistens selbst lernt, weil man ein Problem hat in irgendetwas und deswegen sich da sozusagen dran macht, dieses Problem auf irgendeine Art zu lösen. Aber es gibt ja auch Selbstlernprozesse, die jetzt beispielsweise auf der Basis von so Standards funktionieren, die im Betrieb einfach abgerufen werden müssen. Irgendwelche Arbeitssicherheitsunterweisungen oder so, ja, wo die Leute halt einfach irgendwie so ein WBT, also so ein Web-Based Training durchklicken und dann irgendwie merken, okay, das ist auch in gewisser Weise Selbstlernen, weil es niemand anderen gibt, der dich in diesem Lernprozess ja irgendwie begleitet. Das machst du ja irgendwie für dich alleine. Aber trotzdem ist das ja gar nicht irgendwie so diese Form des emanzipierenden Selbstlernens, was ich jetzt auch eigentlich, sagen wir mal, für...
Was man eigentlich unter Selbstlernen verstehen würde.
Ja, und was auch eigentlich die einzig sinnvolle Interpretation von Selbstlernen wäre. Ne?
Aber da es ja nicht Pädagogik ist, sondern ein Förderprogramm, gilt halt was anderes.
Und was mir jetzt auf dieser Tagung natürlich nochmal sehr klar geworden ist, dass immer dann, wenn du so ein Förderprogramm hast, und man muss sagen, die haben natürlich auch vieles richtig gemacht, ja. Also die haben irgendwie gesagt, okay, wir wollen auf keinen Fall, dass ihr hier bezahlt eure eigenen Inhalte entwickelt. Wir gehen davon aus, dass sie schon da sind. Und wenn die nicht da sind, dann bedient euch bitte aus irgendwelchen OER-Plattformen. Und all das, was ihr entwickelt, das stellt ihr bitte auch unter eine Lizenz, sodass das nachgenutzt werden kann und so weiter und so fort. Und sorgt bitte dafür, dass ihr keine kommerziellen Plattformen nutzt und so. Also da gab es sozusagen relativ viele Vorgaben vom Ministerium, die von vornherein eigentlich in die richtige Richtung zeigten. Aber das ganz, ganz grundsätzliche Problem, was sich jetzt mir eigentlich immer stärker offenbart, ich hatte das vorher schon unterschwellig und ich glaube, ich habe davon auch vor 2 Jahren in dem Podcast so berichtet, ich muss mir den nochmal anhören, das ist halt, dass du eigentlich immer eine Plattform entwickelst. Weil es halt ein Förderprogramm ist. Da wird sozusagen am Ende ein Ergebnis von dir abverlangt. Und das sind jetzt sehr unterschiedliche Plattformen, die hier entwickelt wurden. Hier sind zum Beispiel auch so Suchmaschinen entwickelt worden, die aus unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten so kompetenzorientierte Lernwege zusammenbauen können. Das ist erstmal total schick, aber letztendlich ist das natürlich im engeren Sinne überhaupt nichts, was man emanzipativ nennen würde oder so, ja? Und im Zeitalter von ChatGPT und von Google Suchmaschinen und sagen wir mal der Breite des Netzes gibt's natürlich irgendwie auch Leute, die sagen, okay, ich möchte ganz gerne irgendwie so eine zertifizierte Schulung benutzen, aber ganz häufig findet Lernen ja vor allen Dingen auf der Ebene statt von, ich habe ein Problem, das ich lösen will. Und da sind diese Plattform, also sagen wir mal, für diesen Bereich der beruflichen oder auch überhaupt der Qualifikationserwerbs, auf diesen Bereich ist dieses Programm überhaupt nicht abgestimmt. Sondern es ist eher darauf abgestimmt, dass du es mit Leuten zu tun hast, die im engeren Sinne eigentlich so qualifikationsorientiert mit einer Ausstellung eines Zertifikats am Ende etwas nachweisen, dass sie etwas gelernt haben. Ne? Aus meiner Sicht, also da gibt es auch solche und solche Wege. Die Uni Lübeck, die machen das, glaube ich, auch schon so, dass das aus solchen Selbstlernprozessen hervorgeht und dass man dann am Ende eine Kompetenz erworben hat, für die man sich ein Zertifikat ausschreiben lassen kann. Aber ich habe mich dann umgekehrt auch bei all dieser Vorstellung immer gefragt, gibt es denn Arbeitgebende auf der anderen Seite, die dafür überhaupt eine Schnittstelle haben und sagen, oh, du kannst das und du hast dieses Zertifikat und bist du für uns interessant. Weil ganz häufig will man ja irgendwie von den Leuten wissen, was weiß ich, hast du einen Schweißschein und hast du einen Cut-Schein und hast du bist du Microsoft-Certificated oder was auch immer. Ja, also es geht ja um ganz andere, also die Zertifikate, die wir ausstellen, die Die sind ja auch schon kompetenzorientiert.
Diese Micro-Badges oder
so. Ja, genau. Aber die sind ja eigentlich eher stärker an so eine Fähigkeit dann auch angeheftet, ne? Und das, würde ich sagen, ist ja bei der Art und Weise, wie Lernen auch stattfinden kann, ja überhaupt nicht berücksichtigt. Und das wurde dann auch während dieses gesamten Blogs irgendwie immer wieder klar, dass Plattformen eigentlich nicht unbedingt die Lösung des Problems sind, was Menschen in 10 Jahren haben werden. Also ja, wenn wir, oder auch heute schon, wenn wir nicht wissen, wie etwas funktioniert, dann gehen wir nicht her und werfen eine Suchmaschine an und bilden uns erst einmal ein halbes Jahr da drin fort, sondern wir werden irgendeinen anderen Weg finden müssen. Und Fortbildungen, die länger als ein halbes Jahr dauern, naja, dann hat man ja eigentlich etwas auf Halde gelernt, was man so eventuell gar nicht abfragen kann. Also ich habe mich dann als nächstes gefragt, wenn man eine Ausbildung über ein halbes Jahr macht, kann die auch nicht Bulimie gelernt sein? Ja, also wo man ganz, ganz viel auf einmal lernt, weißt du? Und das dann am Ende irgendwie gar nicht so richtig abrufen kann. Das frage ich mich, ob es auch so kompetenzorientierte Ausbildungen gibt. Vielleicht ist es einfach zu weit von mir weg, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also auch wenn ich jetzt gerade sehe, wie in meinem Umkreis Lernprozesse stattfinden, das ist alles auf eine Prüfung hin ausgerichtet, die dann erfolgt, für die man dann lernt, und danach ist man froh, wenn man das vergessen kann. Aber mit der Prüfung einhergehen tut eigentlich die Ausstellung des Zertifikats. Und ich glaube, dass solche Programme, wie ich sie jetzt hier gerade auch beschrieben habe, diese Lernkultur sehr, sehr stark unterstützen. Und das halte ich für kontraproduktiv, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Sag du mal.
Ja, es ist halt im Grunde genommen, tänzelst du da um diese Grundfrage von Schule und Schule neu denken oder
ja,
formeller Bildung hin, weil es ist halt das, auf dem man sich begibt, wenn man, also hier, man muss es ja auch systemisch sehen, die Intention dahinter ist ja nicht, Bildung zu innovieren oder Moodle zu etablieren, sondern die Intention hinter diesem ganzen Förderprogramm ist ja eigentlich KI. Aber eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Knowledge Worker im weitesten Sinne. Also im Sinne von, eigentlich müssten wir jetzt mal wieder ein Förderprogramm auflegen, weil das ja auch eine, ja, Subvention, Investition, was auch immer noch ist, und jetzt ist halt gerade KI dran und dann wird halt KI gemacht und dann beschäftigt sich halt jeder. Es ist ja auch leider viel im wissenschaftlichen Bereich. Also es geht ja gar nicht darum, was möglicherweise spannende Forschungsfragen sind, sondern wo gibt es halt Ausschreibungen und wo kann man Drittmittel oder sowas abrufen. In dem Sinne geht man auf den klassischen Wegen und packt halt KI dran und möchte dann aber trotzdem irgendwie innovieren und stellt fest, das funktioniert so gar nicht richtig. Und die zentrale Frage, die dahinter steht, ist genau das, wie auch dies, was in der Schule immer der Kasus Knaxus ist. Der Philipp Wampfler versucht es ja immer mal wieder zu thematisieren, aber so richtig klappt es halt auch nicht, weil es einfach systembedingt ein integraler Bestandteil von Bildungsinstitutionen ist, wie wir sie kennen, nämlich Zertifikate erstellen.
Ja.
Und das nach möglichst transparent, / intransparenten Modus. Intransparent muss es sein, um eine Bewertung zu ermöglichen. Zu hohe Transparenz würde bedeuten, dass möglicherweise eben die Bewertbarkeit nicht mehr pädagogisch ist. Und also das ist so ein Spiel von Transparenz und Intransparenz, glaube ich, da habe ich jetzt noch nicht so weiter, also müsste man noch mal sich intensiver mit auseinandersetzen, aber ich glaube, dass dieses Grundproblem, was ihr dann auch reinlauft, also so ein Kurs wird ja wahrscheinlich dann nicht benutzt, weil er einfach hochgradig unattraktiv ist. Wenn ich etwas lernen möchte, weil mich etwas interessiert, dann gehe ich nach YouTube. Und wenn ich ein Zertifikat haben möchte, dann möchte ich gerne wissen, was muss ich dafür erreichen, und zwar exakt. Und das mache ich dann möglichst effektiv für mich. Mhm. Und ich möchte nicht, dass jemand anders mir sagt, was er glaubt, was ich noch lernen muss, damit ich es bekomme, sondern das kann ich durchaus selbst. Und vielleicht gehört das zum Lernprozess ja genau dazu, diesen Prozess auch zu machen, dass man sieht, ah, das kann ich nicht, da sollte ich mich nochmal dranhaken oder so. Also wenn ich motiviert bin, dann brauche ich nicht die KI dahinter, die mir sagt, was ich nochmal lernen soll. Mhm. Und wenn ich nicht motiviert bin, dann muss ich aber dazu gezwungen sein.
Ja.
Und das ist wiederum gerade in der Erwachsenenbildung eigentlich nicht der Fall.
Also ich würde schon sagen, dass es am Ende vielleicht sogar Leute gibt, die mit so einem Selbstlernkurs etwas anfangen können, weil sie nicht gelernt haben, selbst zu lernen. Und für die ist halt irgendwie so ein Kurs, der ihnen sagt, was als nächstes dran ist. Ja, also man sieht ja auch, wie Duolingo funktioniert. Das funktioniert ja ehrlich gesagt ziemlich gut. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Leute Sprachen lernen, indem sie irgendwie erstmal nur englische Texte lesen, was man ja auch tun könnte, sondern das funktioniert und sich ein Dictionary daneben legen und die unbekannten Vokabeln danach schlagen oder so. Ne? Also es gibt ja auch genauso gut Leute, die das dann irgendwie über so eine App machen und und letztendlich ist die aber genauso sequenziell aufgebaut. Ne? Also ich am Ende, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich schon sagen, das ist natürlich irgendwie ein Weg für Leute, aber es ist nicht der einzige. Und dieses Projekt tut aber so, als seien Plattformen die einzige Möglichkeit, etwas zu lernen. Und ich glaube, da verkennt man so ein bisschen, wie stark eigentlich das Internet auch informelle Lernwege nach vorne katapultiert hat. Und
ja, weil einfach sind wir ja immer wieder in den Sachen. Sebastian Hirsch, ne, das Internet, das Smartphone als Internet in der Hosentasche, Löcher in den Klassenräumen und so weiter. Mhm. Das ist halt, es ist kein Problem heute, an Lösungen zu kommen. Mhm. Do it yourself heißt, ich kann halt wirklich vieles selber machen, weil zumindest die Anleitungen dafür einfach zur Verfügung stehen und nicht nur von meinem Sozialraum abhängig sind. Ja. Und das ist Lernen. Also, wenn ich noch nie was war es jetzt letztens? Ich bin rückwärts gefahren, vorletztes Jahr im Sommer mit meinem Auto Stoßstange einen Stein geschnitten. Dabei ist die eingedellt, wieder ausgedellt. Also da sieht man nichts außer einem kleinen Kratzer, aber hat innen drin den Zulauf oder den Ablauf vielmehr vom Scheibenwischerwassertank abgerissen, sodass ich zurückfuhr und plötzlich lief unten aus dem Auto Wasser raus und ich so scheiße, hab dann festgestellt, ist gar nicht so Ding, ist schlimm, hab im Urlaub über bei Amazon ein Ersatzteil für dieses Ding geholt und hab dann unterm Auto gelegen und das ausgetauscht, wo ich gedacht habe, ne, im Internet einmal geguckt, wie läuft das? Okay, kommt man dran, oben, unten, aufbocken, klappt. Ja. Das sind so Dinge, die wären früher, ohne Internet wäre ich aufgeschmissen gewesen. Nicht nur, weil ich das Teil nicht bekommen hätte, sondern auch, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, was ich damit mache oder was ich brauche. Das ist aber Lernen. Mhm. Nur das ist nicht zertifiziertes Lernen, sondern das ist lebensnahes Lernen.
Ja, genau. Ja, und der andere Bereich, über den ich da gestolpert bin, und der geht sozusagen in gewisser Weise auch mit einer Plattformisierung einher, das ist, dass du im Prinzip Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen standardisierst und auf Berufe matchst. Und das wusste ich vorher auch nicht, aber das ist sehr, sehr komplex. Das Konzept heißt ESCO, beziehungsweise das ist sozusagen dieses Kategorie- und Schubladensystem für Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen. Das kann man jetzt sozusagen anzapfen. Also vielleicht braucht man am Ende einen Dachdecker, der ein Dach auf, was weiß ich, für Solaranlagen vorbereiten kann. Eventuell mischen sich da auch berufliche Fähigkeiten, dass die Leute, die da auf dem Dach bisher Dächer gedeckt haben, jetzt eben auch Solaranlagen montieren. Und das setzt unter Umständen Fähigkeiten voraus, die ein Dachdecker vorher gar nicht brauchte. Nur mal so ein Beispiel. Ne? Mhm. Wäre ja auch in anderen Berufen vorstellbar, wo sich sozusagen Dinge wandeln oder wo sich sozusagen Kompetenzen in andere Berufe hinein verschiebt und so.
Spannendes Konzept der Europäischen Union. Sehr gut. Mhm. Also die lösen die Berufe aus und machen sie im Grunde genommen auf basierend auf Weiterbildung, also im Sinne von, ich mache irgendeine Berufsausbildung, die ist aber so, mehr so formell und ist egal. Und dann kann ich mich darüber in die verschiedenen Bereichen weiterbilden und darüber qualifizieren und stellen eine API dann bereit. Spannend eigentlich.
Ja, genau.
Das ist natürlich das ist ein Forschungsprojekt, ne?
Das ist auch abgeschlossen. Ja. Und auf diesem ESCO-System basierend, kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, kann man theoretisch Suchmaschinen ansetzen, die dir die Kompetenzen, die dafür erforderlich sind, die dir fehlen, die dir dazu Weiterbildungsangebote recherchieren können. Eventuell sind diese Weiterbildungsangebote auch nur in bestehenden Angeboten schon erhältlich, sodass man diese Weiterbildungsangebote eigentlich in kleinere Bausteine zerlegen müsste. Und genau das soll sozusagen jetzt KI leisten, nämlich diese Weiterbildungsangebote auszulesen. Das können LLMs in der Regel ziemlich gut. Und dir dann im Prinzip nur den Teil zusammenzustellen, dass du gar keinen ganzen Kurs bekommst, sondern dass diese Kurse im Prinzip von den LLMs, zerlegt werden und dann auf diese Kompetenzen, die du für eine bestimmte Tätigkeit brauchst, gematcht werden.
Jetzt wird es schon wieder unattraktiv. Also ich finde dieses ESCO spannend, weil ich im Grunde genommen dort, so wie ich das jetzt verstanden habe, meine Qualifikationen in ein System eintragen kann, sodass jemand anders, der meine Kompetenzen braucht, die suchen kann.
Das könnte auch passieren.
Jetzt drehst du das aber um, indem jetzt schon wieder geguckt wird, wenn ich jetzt eine bestimmte Nische innerhalb dieses Systems besetzen möchte, das heißt, man nimmt die Suchmaschine und versucht im Grunde genommen schon im Konzept Search Engine Optimization zu machen, welche Ausbildungen oder Badges muss ich erlangen, um im Suchergebnis an dieser Stelle zu sein.
Ja.
Das ist für mich schon wieder andersrum, weil eigentlich sollte es ja darum gehen, was mache ich, damit es für mich, also was sind meine Kompetenzen und nicht, wo habe ich mir Zertifikate erworben, dass die möglicherweise gar nicht meine Kompetenzen sind. Mhm. Aber da kommt man wahrscheinlich eh nicht drum herum. Also das ist am Ende eh der Weg, der gegangen wird. Aber es ist schade. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Das im Grunde genommen ist es schon wieder Hacking des Systems, indem man versucht, auf Ergebnisse sich auszubilden oder sich fortzubilden.
Ja, aber.
Und ich dachte gerade, das wäre so ein Weg, um seine Qualifikationen selber anzubieten und darüber dann.
Nee. Alles Mögliche.
Überfachliche Kompetenzen.
Auch das kann es tun. Aber im Grunde genommen haben wir jetzt hier nur eine Art Schubladensystem für Kompetenzen, die auf Tätigkeiten matchen können und umgekehrt. Tätigkeiten, die du brauchst oder die du nicht hast, kannst du umgekehrt erwerben oder die kannst du beherrschen, diese Tätigkeiten, wenn du dir diese Kompetenzen aneignest. Und auch das kann natürlich dann ESCO leisten. Und was ESCO auch leistet, ist, du lernst in unterschiedlichen Ländern Europas oder der Welt einen bestimmten Beruf. Und du möchtest dann diesen Beruf in irgendeinem anderen Land ausüben und bekommst in der Regel aber nicht die Anerkennung dafür, diesen Beruf da auch ausüben zu dürfen.
Mhm. Ja, das ist dieses typische Ding, wenn man aus dem Ausland kommt und irgendjemand.
Genau. Und jetzt gibt's aber ESCO und damit sind diese Berufe und diese Tätigkeiten sozusagen transferierbar, weil man dann in der Regel sagen kann, okay, du hast die Ausbildung, was weiß ich, in der Ukraine gemacht und möchtest jetzt hier als Arzt in Deutschland arbeiten. Du hast zwar diese und jene Fähigkeiten, aber die brauchst du als Arzt hier in Deutschland gar nicht. Dafür fehlen dir folgende Fähigkeiten. Damit wir also deine Ausbildung als Arzt oder Ärztin anerkennen können, musst du diese Fähigkeiten erwerben.
Aber nee, Guido, Vergiss es. Das wird auf dieser Ebene niemals funktionieren. Weil dann bist du auf einer absolut vernunftsorientierten Ebene, die sagt, es geht darum, dass ein Arzt nicht ein Zertifikat haben muss, sondern Fähigkeiten haben muss. Und an keiner Stelle, in keinem Beruf, zählt es, ob du etwas kannst, sondern ob du das Zertifikat hast.
Ja, aber die Zielsetzung, so steht es.
Also das Kennen zählt im Beruf schon, aber wir Zertifikate sind Selbstzweck.
Ja.
Zertifikate sind Eintritte.
Ja,
und
ja.
Nicht im Sinne von, dass man sagt, ja, da, wenn das du stimmt. das noch machst, dann funktioniert das. Sondern es geht darum, ja zu sagen, hier sind Hürden, hier gibt es eine Einlasskontrolle.
Das stimmt. Und trotzdem ist das ist eine der Zielsetzungen von ESCO, besteht darin, die berufliche Mobilität in Europa, das ist jetzt ein Zitat, und damit einen besser integrierten und effizienteren Arbeitsmarkt zu fördern, indem eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung von Berufen und Fähigkeiten ermöglicht wird, in der sich verschiedene Interessengruppen über Beschäftigung und Ausbildung austauschen können.
Dieses konsekutive Studienmodell, Bachelor, Master, wo es halt Module gibt, die dann übergreifend genutzt werden sollten, was am Ende dazu geführt hat, dass jede Uni ihre eigenen Module hat und die dann doch nicht mehr so richtig kompatibel sind, weil man es eben auf europäischer Ebene gar nicht hinkriegt. Aber diese Tendenz ist jetzt auch da zu sehen. Okay, alles klar.
Ja, und also es geht darum,
ich bin jetzt gerade etwas ernüchternter, weil tatsächlich wieder so nach diesem.
Ich halte es nach wie vor für einen interessanten Ansatz. Allein schon, weil wenn man da mal genauer reinschaut, dann wirst du feststellen, wie klein das eigentlich ist. Und es spielt jetzt immer noch eine Rolle, wenn da eine Kompetenz beschrieben wird, ist jetzt immer noch die Frage, wie man die erwirbt. Und wie man nachweist, dass man die hat. Ne? Also das, was wir dann letztendlich in Zertifikaten, was wir dann in Zertifikaten ausdrücken. Ne? Aber wie gesagt, ich bin, sagen wir mal, sehr beeindruckt, was Digitalisierung in diesem Bereich auch angestellt hat mit der Zergliederung von Fähigkeiten und Kompetenzen. Also wie viel Hirnschmalz in dieses Modell geflossen ist, das möchte ich das ist wirklich beeindruckend. Das wird auch weiterentwickelt, weil natürlich immer wieder auch neue Fähigkeiten und Kompetenzen erforderlich sind. Aber diese 4Ks, mit denen wir vereinfacht eigentlich so Future Skills beschreiben wollen, wenn es so um Digitalisierung oder Digitalität geht, die werden von ESCO auf jeden Fall in jeder Hinsicht in Schatten gestellt. Also in jeder Hinsicht. Das ist schon nochmal irgendwie eine ganz andere Form von Komplexität. Und trotzdem finde ich das nicht uninteressant. Weil hier nicht beschrieben ist, wie man diese Fähigkeiten zu erwerben hat. Und insofern, wir haben uns, glaube ich, auch mal in einer Folge sehr abfällig über Kompetenzen ausgelassen. Kann ich mich zumindest gut dran erinnern. Also über so eine Kompetenzorientierung haben wir uns sehr abfällig ausgelassen. Aber am Ende brauchst du in der Bildung ja irgendeine Form von Orientierung. Ja, es können ja nicht alle so arbeiten, Felix, wie wir, dass man sozusagen eigentlich sagt, ach, was kümmern mich Zertifikate? Das, was ich lernen will, das bringe ich mir halt selbst bei. Und dann stehen wir am Ende da. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich jetzt irgendwie vor 4 Jahren zur IG Metall gewechselt bin, konnte ich denen nicht nachweisen, dass die Fähigkeiten, die sie von mir verlangten, dass ich die auch habe. Natürlich habe ich die, aber ich habe kein Zertifikat, auf dem die draufstehen.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob das zielführend wäre, wenn das so wäre, weil diese Fertigkeiten in diesem Fall ja auch super speziell sind, ja. Also, ne? Eigentlich will man und ja so ein Zertifikat,
wie,
du bist Arzt, du bist Allgemeinmediziner, du bist du kannst am Herzen operieren, du kannst Hüften operieren oder was auch immer, ne? Und dann ist es kackegal, in welchem Krankenhaus du das tust, und dann ist es ehrlich gesagt auch kackegal, in welchem Land du das tust. Würde ich behaupten, ja. Das war auf jeden Fall Gegenstand dieser Tagung, auf der ich war. Und der letzte Teil war jetzt vielleicht sogar, also war für mich zumindest auch ziemlich erhellend. Und dann ging es am Mittwoch, also gestern, um den sogenannten Bildungsraum. Der Bildungsraum ist die frühere monolithische riesige Bildungsplattform. Erinnerst du dich? Es sollte so eine nationale Bildungsplattform geben.
Ist das dieses vom irgendein Forschungsinstitut?
Also gefördert vom BMBF ist das.
Hasso-Plasser, HPI?
Ja, genau.
Diese Geschichte.
Ja, genau. Und das ist ja irgendwie in Bausch und Bogen zerrissen und so weiter worden. Und dann hat das BMBF gesagt, habt ihr ja auch eigentlich recht, ist vollkommener Blödsinn. Was wir brauchen, jetzt zitiere ich, ist ein Bildungsraum, der schafft die technologische Grundlage zur Unterstützung individueller Lernwege und ermöglicht eine nahtlose digitale Lernreise von der Grundschule bis ins hohe Alter. Und dieser Bildungsraum hat mit dieser nationalen Bildungsplattform eigentlich nicht mehr viel zu tun und meint, dass du im Prinzip, also die sprechen immer vom Stromnetz, weil das sieht man ja auch nicht und das ist trotzdem überall drin und kommt überall an. Und dieser Bildungsraum ist im Prinzip eigentlich nur so ein Hub, an dem jetzt unterschiedliche Lernplattformen sich andocken können, um von dort aus ihre Lerninhalte europaweit zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Das können aber nicht nur Lerninhalte sein, sondern das können auch Suchalgorithmen sein, das können überhaupt jede Form von APIs sein und Schnittstelle, die jetzt an diesem Bildungsraum andocken. Und der Bildungsraum ist im Prinzip sowas Ähnliches wie eine Mehrfachsteckdose und da drin sind jetzt in dieser Mehrfachsteckdose all die Leute, die dann irgendwie sagen, okay, ich möchte mir ganz gerne irgendwie die Kompetenz XY aneignen oder ich möchte in folgendem Bereich, was weiß ich, ein Zertifikat erwerben oder ich möchte meine Zertifikate hier alle ablegen. Und natürlich ist da auch wieder ganz viel, Digitalisierungsfu mit bei, ja, irgendwelche KIs und irgendwelche, wie heißen sie? Wallets, in denen dann diese Zeugnisse liegen. Und das ist alles irgendwie größter Müll, würde ich behaupten. Ich glaube auch nicht, dass wir auf diese Art und Weise in Zukunft also das alles aufbereiten werden. Vielleicht doch und ich liege falsch, aber ich glaube, das ist ein riesen monolithisches Projekt, was am Ende des Tages genauso scheitern wird wie diese digitale Bildungsplattform. Auch wenn dieser Bildungsraum jetzt irgendwie anders daherkommt.
Ja, also ich bin jetzt gerade auf der Webseite, mein Bildungsraum. Ich sehe tatsächlich keine Wallet, ich sehe auch kein KI und ich sehe keinen Dingsbums. Wie heißt es denn?
Ja.
Wallet-basiertes Gedöns.
Ja, ja, genau. Ja.
Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ja. Wie hieß es denn?
Diese Bitcoin-Gedönse. Ach, scheiße, basierte, Mann, ich weiß es nicht.
Ja.
Warum kommen wir sind zu alt, wir kommen nicht mehr auf die Namen.
Ja, ne? Wir kommen, nee, wir sind, das ist was für die Jugend, so. Mhm. Nein, aber ich gucke mir das jetzt gerade an und es gibt ein Schaubild, wir verlinken das, aber wenn ihr auf die Webseite geht und klickt auf meinen Bildungsraum, dann habt ihr das auch direkt. Mhm. Und tatsächlich finde ich es ganz spannend. Also, worum es da geht, ist nicht nur, also du hast es gerade sehr allgemein gemacht, auf die Zertifikate oder sonst was. Ich finde die Struktur, die diese jetzt da anlegen, hochspannend, weil sie im Grunde genommen eine modulartige Basis, ich glaube, sie nennen es auch Infrastruktur, Vernetzungsinfrastruktur, genau, mal entwerfen, wie ein Bildungsnetzwerk überhaupt konzipiert sein könnte, sodass diese Probleme, also ich vermute, dass das dahinter steht, hinter den Übergängen von den einzelnen Bildungsinstitutionen, aber eben auch den Bildungsabschnitten aufgelöst werden können. Weil die haben, nehme jetzt mal einfach mal kurz hier das Beispiel, die haben die Bildungsangebote und die Bildungsplattform. Allerdings findet ein Dokumentenaustausch, also die nennen das personenbezogene Daten und Dokumente der Nutzerinnen und Nutzer, PBPBD, personenbezogene Daten, die laufen in eine Ablage, die eben von verschiedenen Bildungsplattformen dann auch wieder abgegriffen werden kann. Aus der Ablage und den digitalen Nachweisen ergibt sich eine digitale Identität, die in einem Schaufenster also im Sinne von das, was ich dann veröffentlichen möchte, angezeigt werden kann. Und in dem Sinne, wo das modular aufgebaut ist und vollkommen klar, das funktioniert, so wird das nicht funktionieren. Aber die Idee dahinter finde ich schon mal ganz reizvoll, indem man eben einen Austausch einzelner Module theoretisch möglich macht. Mhm. Also, dass eine Ablage deiner Dateien und die digitalen Nachweise nicht alles immer in einem Moodle ist. Und wenn das Moodle weg ist,
ja, genau,
musst du deine Dinge exportieren und in ein anderes, genau, Moodle importieren, sondern dass man im Grunde genommen möglicherweise jetzt nur fiktiv Anbieter oder Angebote staatlicherseits auch hat, wo sowas eventuell abläuft. Mhm. Und es können sich immer wieder jemand ansetzen, andocken, der dann diese Daten auf Basis einer standardisierten Abfrage abrufen und auch wieder ergänzen kann. Also ich finde die Idee dahinter gar nicht so schlecht, weil wir ja im Moment im Grunde genommen eine vollkommene Segregierung haben im Sinne von, hier haben wir Office, hier haben wir Moodle, hier haben wir einen Messenger, hier haben wir Telegram, hier haben wir WhatsApp und überall finden Bildungsprozesse und Dateienaustausch statt. Mhm. Aber irgendwo so ein Hub, wobei es gar nicht mal ein zentrales Hub sein muss, sondern ein Zusammenspiel der einzelnen Elemente gibt es nicht. Also mich erinnert das gerade so ganz entfernt von dem, was zum Beispiel in Blue Sky im Moment gemacht wird. Das liegt aber nicht daran, dass das in Blue Sky zum ersten Mal gemacht wird, sondern weil ich es da im Moment verfolge, wo man eben auch versucht, diese einzelnen Dienste, also diese einzelnen Bausteine eines Dienstes, auf unterschiedliche Beine zu stellen, sodass es eben nicht so einen Single-Failer gibt, sondern
Genau. So.
Ja, das finde ich ganz spannend und das muss auf Bundesebene passieren und es ist auch klar, dass daraus nicht direkt ein Produkt entsteht. Aber ich denke zum Beispiel, wenn man jetzt in Nordrhein-Westfalen rund um Luineo überlegt, wie man das macht, dann ist eben die Richtung, die durch solche Konzepte aufgeworfen werden, ganz hilfreich, weil wenn alle, die was entwickeln, im Bewusstsein dieser Modul Haftigkeit ihre Produkte entwickeln, wird das zwar nicht mittelfristig zu einer anderen Form führen, aber es schafft zumindest eine Perspektive. Also ich finde das tatsächlich ganz spannend. Das muss ich mir mal näher angucken, weil es für mich nicht nach Buzzwords aussieht, sondern tatsächlich nach einem ganz gut durchdachten Konzept, wo wahrscheinlich dann hinter diesen einzelnen digitalen Nachweise wird, Blockchain, das ist es, wird Blockchain, wahrscheinlich irgendwo dann doch Blockchain erscheinen, weil du das ja irgendwie dokumentensicher machen musst und dann heißt es halt, das muss eine Blockchain sein. Aber das ist natürlich Kokolores, das ist klar. Aber das ist ja dann eine technische Umsetzung einer Komponente und nicht ein Grundproblem des Ganzen.
Ja.
So.
Ja.
Den Link dazu mal in das Ding rein.
Ich glaube auch, es geht vor allen Dingen darum, dass diese unterschiedlichen Plattformen anfangen können, miteinander zu sprechen. Und jetzt muss man ja sagen, im Bildungsbereich verdienen Plattformen in der Regel auch nicht Geld mit diesem Netzwerkeffekt. Wir haben halt keine kommerzielle Lernplattform in dem Sinne. Und ich glaube, wenn du solche ökonomischen Verhältnisse hast, dann ist das erst einmal ganz erfolgversprechend, wenn du das über so eine Hub-Lösung versuchst, miteinander zu verbinden. Weil erst einmal keiner dieser Anbieter ein großes Interesse daran hat, originär alleine auf diesen Inhalten zu sitzen. Beziehungsweise auf den Inhalten vielleicht schon, aber
ich wollte gerade sagen, das schon, ja,
oder? Auf den Inhalten vielleicht schon, aber nicht so sehr auf den Bearbeitungen und Ergebnissen der Teilnehmenden. Also die sind nicht darauf angewiesen, dass die Teilnehmenden immer wieder die gleiche Plattform benutzen müssen, sondern wenn die einmal den Content bezahlt haben, dann können die theoretisch auch mit dem Zertifikat oder den erarbeiteten Inhalten in ihrem Bildungsraum, in ihrer Wallet theoretisch auf einer anderen Plattform weiterarbeiten. Das wäre, also die ökonomischen Verhältnisse in unserer Bildungslandschaft würden das zulassen. Würde ich mal behaupten. Also
guck mal
in den Schulbereich. Die machen jetzt irgendwie, laden irgendwelche Aufgaben ins Moodle hoch, die werden da bewertet, die bekommen dafür eine Note. Und es wäre doch ehrlich gesagt aus Sicht der Schule vollkommen okay, wenn die jetzt die Schule wechseln und diese Inhalte oder diese Ergebnisse für sich mitnehmen würden. Ne? Und wenn die dann woanders einspeisen und funktioniert da irgendwie auf eine andere Art, aber es würde da, also sie können das sozusagen anschließen. Das ist ja so ein bisschen irgendwie dieses Versprechen von diesem Bildungsraum. Und umgekehrt hat aber die Schule selbst doch jetzt überhaupt kein vitales Interesse daran, dass diese Daten bei ihnen verbleiben.
Auch Blue Sky hat kein Interesse daran, dass die Daten bei denen sind. Denen geht es nur ums Netzwerk und das ist wie ein Mail-Anbieter. Mail-Anbieter hat Interesse daran, alle Mails zu bekommen, sondern es geht um den Austausch.
Nee, das ist nicht wie ein Mail-Anbieter, weil bei Blue Sky ist es ja schon so, dass die Plattform darauf angewiesen ist, dass die Nutzer auf dieser Plattform sind. Wenn auf Blue Sky keiner mehr ist, dann können die dicht machen.
Ja, Achtung, Blue Sky ist ja zwei. Blue Sky ist ein Anbieter des AT-Protokolls. Und das AT-Protokoll ist ähnlich aufgebaut wie Mail. Also es ist jetzt sehr vereinfacht im Sinne von, wir versuchen einen Standard zu schaffen, dass eben eine Kommunikation zwischen einzelnen Inhaltsanbietern und zentralen Servern und so weiter möglich ist, sodass ich alles theoretisch wechseln kann.
Ja.
In dem Sinne ist das Interesse eher tatsächlich das Netzwerk an sich. Und in der Schule ist das Interesse der Schule nur so weit, bis das Zertifikat erstellt wird. Und ab dem Moment hat die Schule keinerlei Interesse mehr an den Inhalten, also extrem gesprochen,
trotzdem,
sondern nur noch das Individuum.
Und trotzdem würde ich sagen, dass das Risikokapital, was in Blue Sky geflossen ist, sich irgendwann amortisieren muss. Das Risikokapital, was in die Schule geflossen ist.
Nein, das sind nur Idealisten.
Auch nicht, ne? Aber das wird sich nicht amortisieren müssen. Ne? Aber alle, die in Blue Sky investiert haben, die werden das nicht getan haben, um diese Plattform groß zu machen, weil sie das für eine gute Idee halten, sondern die wollen am Ende ihr Geld wiedersehen. Es ist Risikokapital und natürlich ist klar, dass es eben auch weg sein kann, aber es ist ja ein anderes ökonomisches Gefälle, will ich sagen. Deswegen sage ich, die ökonomischen Bedingungen für bitte wechsel gerne die Plattform, das macht mir gar nichts aus, die sind im deutschen Bildungssystem halt einfach größer als bei Blue Sky. Sagen wir mal Facebook. Ja, also Facebook hat oder WhatsApp hat ehrlich gesagt gar kein Interesse daran, dass man WhatsApp-Nachrichten auch über Telegram schreiben kann. Ne? Umgekehrt ist natürlich, wäre es überhaupt kein Problem, dass du von WhatsApp deine Daten runterlädst, aber du kriegst sie halt nicht in Telegram rein. Ne? Und was dieser Hub aber jetzt tut, ist genau das zu gewährleisten und sogar zu befördern. Und diese Plattformen selbst müssen dafür überhaupt gar nicht miteinander reden. Also die Schule A muss gar nicht mit Schule B reden. Und bei Telegram und WhatsApp wäre das aber in gewisser Weise der Fall, weil die sich ja auf einen Standard einigen müssen, weil sie ja keine Middleware haben, die das sozusagen irgendwie gerade rückt. Weil niemand ein Interesse daran hat, zwischen diesem Messenger jetzt nochmal einen proprietären Anbieter in der Mitte zu bauen.
Ja, also ich will kurz es gibt durchaus ein Szenario, in dem WhatsApp Interesse hat, in Signal oder in Telegram reinzufuschen, weil es nämlich zu einer weiteren Konzentration führen könnte. Also Idealisten werden sagen, super, dann kann ich mit WhatsApp kommunizieren, ohne dass ich in WhatsApp bin.
Mhm.
Aber für andere ist es sozusagen möglicherweise auch noch mehr der Zug, dann zu sagen, da kann ich mich da auch direkt anmelden, wenn man jetzt mit denen kommuniziert. Also diese Frage, profitieren die Kleinen oder die Großen von diesem europäischen Digital Markets Act? Da ist es ja auch so, dass die Frage war, einige müssen sich öffnen. Ja. War es so, dass eben Signal zum Beispiel gesagt hat, nee, wir wollen gar nicht, dass WhatsApp sich uns öffnet, weil wir haben Sicherheit und wir haben ein Produkt, was sich gegen WhatsApp im Grunde genommen stellen möchte. Und wenn wir jetzt WhatsApp zwingen würden, sich zu uns zu öffnen, würden wir unseren Single, also das, was uns besonders macht, ja im Grunde genommen auch aufgeben. Das heißt, es könnte im Endeffekt dazu führen, dass die Leute eher dann eben zu WhatsApp gehen. Also diese
ja, es kann auch sein, dass die Leute
von Anbieter kann beides sein. Das ist nicht ganz klar, was dann der Effekt sein
wird. Es kann auch umgekehrt passieren, dass die Leute sagen, okay, dann brauche ich ja gar keinen WhatsApp-Account mehr, wenn ich auch mit WhatsApp-Leuten kommunizieren kann, ohne.
Das kann es auch passieren, aber vermutlich ist die Situation eher eine andere, weil wir schon 90% WhatsApp nutzen.
Nein,
und wenn die dann von WhatsApp aus in Signal schicken können.
Ich glaube eher umgekehrt, dass du dass dann sozusagen der große Wettbewerb über die Privatsphäre ins Rennen kommt, eventuell. Und die Leute, die sagen, eigentlich benutze ich WhatsApp total ungern, aber jetzt, wo es diese Form der Interoperabilität gibt, steige ich auch aus WhatsApp aus. Vielleicht ist diese Gruppe auch gar nicht so groß und beschränkt sich irgendwie auf Leute wie mich. Ja, das kann durchaus sein, da kannst du recht haben. Welche Effekte das haben wird, wird man sehen, das stimmt, ja. Also Ökonomie, die sozusagen dieser Bildungsraum hervorbringt, ist begünstigt wahrscheinlich sogar diese Motivation, das miteinander so auszutauschen. Und das gilt jetzt nicht nur für Schulen, sondern ich glaube, das gilt am Ende auch für andere Einrichtungen, weil man natürlich auch nicht nur davon profitiert, dass, also man kriegt ja auch ganz andere Inhalte zu sich rein. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, hier habe ich einen Kurs und eine befreundete Organisation hat dazu ein weiteres Modul entwickelt. Und das begünstigt natürlich auch überhaupt Nachnutzung von Inhalten zum Beispiel, auch Nachnutzung von anderen Tools, die so entwickelt wurden, Suchmaschinen, keine Ahnung, was in diesem Zusammenhang alles an diesen Hub angedockt wird. Aber erst einmal soll da alles Mögliche angedockt werden können. Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, aber interessant ist, dass zumindest das HPI da gar nicht mehr drin erscheint. Mhm. Also auch da zitieren wir zum zweiten Mal heute Sebastian Hirsch, der da auch irgendwie mit drin war. Aber ich weiß gar nicht, hast du Plattner-Institut, Schulcloud, genau so hieß das. Müsste ich mal gucken. Mhm. Also Sebastian, falls du uns zuhörst. Kannst du auch gerne mal von berichten. Das fände ich eigentlich fast spannend. Aber das ist was anderes. Alles klar, werde ich mich auch noch mal hinterklemmen.
Mhm. Genau. Okay, ich guck mal. Das Thema, was zum Schluss immer noch wir hätten noch ein paar Moodle-Plugins, genau. Diesmal setzen wir dieses Thema auch wirklich mal, weil wir die Zeit heute haben. Und zwar auf Wunsch eines einzelnen Hörenden, hallo Ralf, gibt's heute neben den schönen Apps auch noch schöne Moodle-Plugins. Und die Liste ist lang und wir hatten immer mal wieder ich wollte das immer mal wieder machen, aber ich glaube, es ist viel netter, wenn wir zwischendurch ein paar Moodle-Plugins droppen, die jetzt gerade so aktuell, die ich gerade so ausprobiere oder die gerade wir aktuell ausprobieren. Und eines dieser Plugins, verdammte Scheiße, wo ist das denn jetzt hier im Dings? Ah, du hast es da unten hingeschrieben, okay.
Ich habe es zu schönen Apps getan, weil
ich habe es jetzt gesehen, ja. Der Differentiator, das ist ein Plugin, mit dem man Lernziele formulieren kann. Das ist im Prinzip... erinnert ihr euch noch an, es gab mal so eine Phrasendreschmaschine, ich glaube, Jüran und Konsorten haben die entwickelt, zur Digitalisierung. Und so ein bisschen funktioniert das hier auch. Also man kann sich im Prinzip Lernziele zusammenklicken, indem man diese Erweiterung nutzt. Für all die faulen Lehrer, die für ihre nächste Stunde noch drei Lernziele brauchen, kriegen die damit, glaube ich, ganz gut zusammengeklickt. Das klingt jetzt ein bisschen Das klingt jetzt ein bisschen böse, das soll es gar nicht. Das Tool ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Ich stehe Lernzielen auch zunehmend offener gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte da größere Schwierigkeiten mit. Dann, das ist gar kein Plugin, gibt es in Moodle ja diesen Aktivitätstyp Datenbank. Und das ist ehrlich gesagt nichts für AnfängerInnen. Und dieses Ding hat der Herr Dackner auf seiner Webseite hat dem einen Generator verpasst. Und der ist relativ schick, weil man kann da im Prinzip seine Datenbankfelder bestimmen und alles Mögliche. Und dann bekommt man am Ende irgendwie ein paar Import-Files, die importiert man in seine Moodle-Datenbank. Und dann, hokus pokus, funktioniert das Ding. Das ist wirklich schick, aber man hat so eine grafische Oberfläche mit diesem Tabellengenerator, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben, mit dem ihr relativ einfach und schön solche Moodle-Datenbanken erstellen könnt. Und dann eine letzte Moodle-Empfehlung für heute ist das Advisor Course Format. Wenn ihr in eure Kurseinstellungen geht, dann könnt ihr ja da unterschiedliche Kursformate einstellen. Und wenn ihr das Plugin Advisor installiert habt, wir verlinken es euch auch in den Shownotes, dann könnt ihr damit ehrlich gesagt sehr schicke, sowohl blockbasierte, also so kachelbasierte, als auch solche listenartigen Kursformate bauen mit schönen Bildchen und sehr übersichtlich. Das ist auf jeden Fall eine Wonne. Das Auge lernt ja sozusagen auch immer ein bisschen mit und mit diesem Kursformat kriegt man es auch wirklich irgendwie sehr nett hin. Jetzt hast du noch was für schöne Apps, ne?
Genau. Ich habe noch, also ich habe eine, ich mache heute ein wenig auf Tinder. Und zwar das Prinzip finde ich ja immer ganz praktisch, zu sagen, gefällt mir nicht oder aufräumen durch rechts und links wischen. Es gibt, oder sich gemeinsame Interessen suchen über rechts und links wischen. Es gibt die App Handshake, in der man zum Beispiel, wenn man einen gemeinsamen Videoabend plant, sich aus einem Pool von Anbietern, kann man auswählen, welche es gibt und welche grundsätzlichen
Netflix und sowas?
Genau, Netflix, Disney, Amazon und dann kann man sagen, aus welchen Genres man gerne einen Film hätte und dann werden einem einfach Beispiele genannt und man kann nach rechts und links wischen.
Ja.
Und wenn man einen Match hat, also zu zweit oder zu viert oder wie viele da halt drin sind, dann hat man vielleicht einen Film für den Abend, ohne dass man ständig hin und her überlegen musste oder reden musste. Einfach, indem man ein Match sucht. Und das geht eben nicht nur für Filme, sondern diese App lässt sich auch für andere Dinge nutzen. Und das Prinzip ist ganz lustig. Ich weiß noch nicht genau, wo und wann ich das im Unterricht auch mal irgendwie vielleicht. Also ich finde die Idee lustig, dieses Konzept mal auf sinnvolle Dinge zu übertragen. Gegenstände auszuwählen, nicht Menschen. So, und das andere ist, und das ist ein Aufruf, unter schöne Apps, ich suche eine schöne App und ich weiß, dass ich die schon mal in einer ganz frühen BZT-Folge genannt habe, und zwar Zinder. Das ist eine App, mit der ich durch das Adressbuch gehen kann, um zu sagen, brauche ich noch oder brauche ich nicht mehr? Will ich oder will ich nicht? Mhm. Also im Grunde genommen wie so ein Eimer Aufräumen des Adressbuchs, weil das Adressbuch, also meins ist über 700, es hatte mal über 1000 Einträge. Da sind halt viele drin, die man eigentlich heute nicht mehr braucht, stört auch nicht, aber ist trotzdem auch irgendwie Ballast. Und einen Eintrag zu löschen, sowohl auf iOS wie auch auf Mac, ist immer mit mehreren Klicks verbunden. Mhm. Und wenn man eben, Zinder war eine App, in der einfach einmal durchs Adressbuch gegangen ist und man konnte sagen, ist noch wichtig oder brauche ich nicht mehr. Und da hat er halt eine Liste gemacht von Kontakten, die gelöscht werden konnten. Und dann wurden die einfach gelöscht. Und man konnte auch so durchgehen, ne? Also man konnte Pause machen und zwei Tage später wieder anfangen. Und da hat er sich halt gemerkt, bis wo man schon mal gewischt hatte, dann geht das weiter. Und wer also diese App Die gibt es im Moment offensichtlich nicht mehr im deutschen, / europäischen App Store. Ich habe nach einer App gesucht, die Ähnliches macht. Mhm. Für iOS nichts gefunden. Es gibt welche, wo man das dann auswählen kann und Haken setzen kann. Aber ich fand gerade diesen Wish-Typus tatsächlich ganz gut. Also wer irgendwie so eine Wish-App für Aufräumen des Kontaktbuches hat, gerne auf iOS, dem sei ans Herz gelegt, sich doch bei uns in der Signal-Gruppe oder per Mail oder als Kommentar unter der BZT-Folge 111 zu melden und einen Hinweis zu geben. Ich habe nichts gefunden. Sofern ich noch was finden sollte, werde ich das auch definitiv noch nennen. Also, sehr schöne Apps mal anders. Ich suche eine schöne App.
Felix, dann machen wir einen Deckel drauf. Habt eine schöne Restwoche. Vor Ostern hören wir uns nicht mehr. Ich mache mich morgen auf den Weg nach Gran Canaria, bin da eine Woche in der warmen Sonne und bin leicht in Urlaubsstimmung. Ich kann es nicht verhehlen. Also, macht's gut.
Menschen, die nicht an die Schulferien gebunden sind. Ja, viel Spaß im Urlaub.
Ja, danke.
Wir arbeiten noch ein bisschen. Bis dann. Ciao. Tschüss.